Okay, dann fangen wir mal an. Also das, was ich hier vortrage, ist tatsächlich ein komprimierter Vortrag in Wien gewesen. Da hatte ich nur eine halbe Stunde Zeit und es war etwas sehr komprimiert. Hier habe ich ein bisschen mehr Zeit, deswegen werde ich vielleicht ein paar Einschübe machen und das mehr erläutern. Und vorher und nachher hat man dann etwas mehr Zeit zur Diskussion, hoffe ich. Etwas vorausschicken kann ich deswegen zu den Umständen, unter denen dieser Vortrag zustande gekommen ist. Wir haben uns vor ungefähr 2,5 Jahren in Wien getroffen, so 8, 9 Leute, und wollten was über Adornos Ästhetik machen und haben uns da reingekniet. Man kommt dann ziemlich schnell zum Begriff der Autonomie. Und dann ist es eigentlich auch, liegt es nahe zu fragen, was hat die Autonomie mit Freiheit zu tun? Freiheit, eigentlich fällt einem dann sofort, wenn man ein bisschen philosophisch bewandert ist, Jean-Paul Sartre ein. Man liest dann den sogenannten Engagement-Aufsatz von Adorno. Und einen Aufsatz von Herbert Marcuse über das Sein und das Nichts von Sartre. Man fragt sich, man guckt dann mal in den Aufsatz, den Adorno kritisiert von Sartre in Bezug auf das Engagement. Das ist die Schrift Was ist Literatur von Sartre. Man guckt dort rein. Und dann, wenn man genauer liest, fällt einem immer irgendwie was auf. Das stimmt so nicht, das haut so nicht hin, wie Adorno das interpretiert hat. Und man sieht dann ziemlich schnell, dass Adorno eigentlich den Existenzialismus meint, aber immer von Sartre redet. Kann man machen, ist eine Polemik. Also es ist, dieser Existenzialismus ist ganz gut getroffen, aber wer dann mal das Sein und das Nichts, also das Hauptwerk von Sartre von 1942, 43, da sich näher mit beschäftigt hat, der merkt eigentlich sofort, dass die gesamte Argumentation in diesem Buch, Was ist Literatur, ganz anders aufgebaut ist, ganz andere Voraussetzungen hat, als die Adorno zum Beispiel in Bezug auf den Begriff vom Subjekt, in Bezug auf das, was Adorno dort und das Sartre als Begriff von Freiheit unterstellt, dass es irgendwie alles nicht hinhaut. Das ist ganz von Sartre ganz anders gemeint. Also beschäftigt man sich dann, so geht das dann weiter, in den 2,5 Jahren beschäftigt man sich näher mit dem, was eigentlich Sartre unter Freiheit verstanden hat. Unter Kunst, unter Engagement. Und es ist, also ich kann das jetzt hier einfach nur in einem Rahmen von persönlicher Betroffenheit sagen, es wird, die Differenzen, die Adorno zu Sartre aufmacht, werden immer kleiner. Also man fragt sich dann auf einmal, wo liegt der wirkliche Gegensatz zwischen den beiden? Also was zum Beispiel das Kunstwerk, ein gelungenes Kunstwerk betrifft, was den Begriff der Autonomie der Kunst betrifft, was das Engagement betrifft, was überhaupt zum Beispiel jetzt diesen wichtigen Begriff der Nicht-Identität betrifft. Je genauer man hinguckt und je genauer man dann Sartres Spätwerk dann auch noch untersucht, das ist so eine monumentale Studie mit 5000 Seiten, glaube ich, wo es nur um Gustave Flaubert geht, seinen Bezug zur Familie, zur damaligen Politik im 20. Jahrhundert und wie Sartre dort die Psychoanalyse Freuds da reingebaut hat. Man erstaunt halt immer mehr, wie viele Gemeinsamkeiten es eigentlich gibt. Und um das jetzt gleich wieder zu kontern, es gibt aber natürlich eine Riesendifferenz zwischen kritischer Theorie und Sartres philosophischem Entwurf. Die Frage ist nur, worin besteht denn eigentlich diese Riesendifferenz? Und das war dann so das Ergebnis unserer Diskussion. dass wir eben mal die Leute, die wir so kennen und uns für so eine Konferenz eingeladen haben, mal danach fragen, worin, also da, ob man jetzt, wenn man sich auf ein Kunstwerk oder auf eine Sache richtig einlässt, dass man herausarbeiten kann, einen Erkenntnisgewinn daraus ziehen kann, dass man sich auf Sartres Begrifflichkeiten, die völlig anders sind eigentlich, als wir das hier in Deutschland kennen, wenn man sich darauf einlässt, ob das nicht durchaus einen Erkenntnisgewinn erzeugen kann für die Probleme, die wir hier ja auch noch haben. Also es ist ja nun wahrhaftig nicht so, dass Adorno alles gesagt hätte, was zu sagen ist, zum Verhältnis von Subjekt und Kapital. Und ja, was dann dabei herausgekommen ist auf der Konferenz, ist dann wohl eher das gewesen, dass man eben sich daran weiterhin festgebissen hat, was Sartre alles falsch gemacht hat. Also er hat unendlich viel falsch gemacht, das bleibt auch gar nicht, als seine Stellungnahmen als angeblich moralische Instanz in den 60er, 70er Jahren, wenn nur das Vorwort zu Fanon oder so, das ist natürlich, das ist falsch und das bleibt falsch, seine Behandlung des Konflikts in Anführungszeichen zwischen Palästina und Israel bleibt falsch. Die Frage ist nur, was hat das alles mit seiner Philosophie zu tun und ist nicht in seiner Philosophie doch etwa noch mehr, also so viel drin, dass man eben das Hauptproblem, was wir eben auch, mit der Kapitalanalyse haben, ist eben, in seiner Fassung dieses Problems, ich sage gleich, worum es geht, in seiner Fassung dieses Problems irgendwas für uns durchaus Aufgreifenswertes drinsteckt. Und das Problem, das Hauptproblem ist eben halt, dass jeder weiß, der sich irgendwie mal mit Adorno oder kritische Theorie beschäftigt hat, dass das Kapital als automatisches Subjekt erscheint, dass sich die Subjekte selber konstruiert, die es für seine Reproduktion braucht, um das jetzt diesen Schlagwortjargon da mal runterzulassen, dass aber dann, wenn das so ist, es steht fest, aber dass dann, wenn man das auch so darstellt in der Form der Darstellung, die Subjekte selbst nicht mehr für das, was das Kapital ist und macht, überhaupt nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden können. Weil dieses Subjekt ja total vergesellschaftet ist und durch das Kapital die Subjekte sich schafft, ist die Frage nach der Verantwortung, die Freiheit ja voraussetzt, also man muss ja irgendwo was entscheiden können, fällt dann flach. Und genau das darstellen zu können, dass eben das Kapital, die Darstellung des Kapitals als automatisches Subjekt unmöglich existieren kann. Das kann man sagen. Es ist nicht erklärlich, wie so ein automatisches Subjekt entstehen kann, überhaupt, wie sowas überhaupt existieren kann. Das ist ein völliger Unbegriff und trotzdem kann ich das Kapital nur exakt darstellen, als ob es wie ein Gott uns Menschen praktisch bestimmt. Trotzdem geht das nicht. Die Subjekte müssen irgendwie daran beteiligt sein, die einzelnen empirischen Individuen müssen daran beteiligt sein, dass das Kapital so existiert, wie es existiert. Aber es bleibt unerklärlich, warum das so ist, wie das passieren kann, wie die Bedingung der Möglichkeit dazu überhaupt ist, dass das so passiert. Und das wäre eben praktisch... Ja, es geht jetzt darum, den Versuch, also mit Sartre in Sartre stark zu machen, das, was alles falsch ist, ist klar, Sartre so stark zu machen, dass eventuell dieses Grundproblem, was jeder, der das Kapital analysiert, haben muss, nämlich inwiefern ist jedes einzelne Individuum daran beteiligt, dass das Kapital das ist, was es ist, dass diese Frage etwas klar, zumindest als das Problem klarer wird. Ja, soweit erstmal, den Rest kann man dann, fange ich einfach mal mit dem Vortrag an. Der fängt eben ganz anders an, als das jetzt ich das jetzt hier so mal den groben Rahmen vorgestellt habe. Aber ich hoffe, dass hinterher deutlich wird, warum ich jetzt so anfange, wie ich das jetzt tue. Also wohl jeder, der so in unseren Kreisen, wenn wir in unseren Kreisen sind, davon von solche Begriffe verwendet wie Engagement und Autonomie, Freiheit und Ästhetik, sollte davon ausgehen, dass diese Begriffe in Abgrenzung von einem gängigen Gebrauch verwendet werden. Wenn der Politiker sich für das Engagement seiner Wahlhelfer, der Manager für das seiner Mitarbeiter bedankt und der Journalist mangelndes zivilgesellschaftliches Engagement im Allgemeinen beklagt, sollte etwas anderes gemeint sein als das, was in Bezug auf Sartre das Thema ist. Im Resultat dürfte das wohl auch so sein, gebe ich zu. Aber, und damit widerspreche ich dieser Erwartung zumindest zum Teil, eben erst am Ende können diese Begriffe eine andere als die allgemein verbreitete Bedeutung haben. Ich bin mir sicher, mich auf Sartre und, wie bezüglich des Autonomiebegriffes zu zeigen sein wird, auf den ich mich im Folgenden konzentrieren werde, auch auf Adorno berufen zu können mit meiner Auffassung, dass es nicht nur sinn- und zwecklos ist, sondern grundsätzlich falsch und fatal, die Kritik dieser Gesellschaft auf der Basis einer Auseinandersetzung um die Bedeutung von Begriffen zu führen. Die allgemeine, aber besonders unter Linken verbreitete Vorstellung, Politik bestehe darin, die Oberhoheit oder Definitionsmacht, die Hegemonie, so heißt das seit Gramsci, über die inhaltliche Konkretisierung zentraler abstraktformaler Begriffe wie Freiheit, Gerechtigkeit, Allgemeinwohl und so weiter zu erlangen, ist zutiefst doktrinär und führt, logisch zu Ende gedacht, zu nichts anderem als dazu, Gruppen, genauer Rackets, zu bilden, die Sprachregelungen für sich als verbindlich erklären, aufgrund der dann Zugehörigkeitsfragen, also Freund-Feind-Bestimmungen, rasch und eindeutig geklärt werden können. Ein ungebräuchliches Wort, angebracht in ungewöhnlichem Zusammenhang, und schon wird man in allen derartig politisch korrekten Vereinigungen zumindest schief angesehen. Oder, allgemein formuliert, das Einpassen in vorgegebene Sprachregelungen erspart dem Subjekt die Mühe, eigenständig denken und dafür Verantwortung übernehmen zu müssen. Jedenfalls, Kritik setzt demgegenüber Wirklichkeitserkenntnis voraus, und diese ist nicht zu haben, wenn man nominale, allgemein normierte Begriffe verwendet, die nicht die Sache, sondern in Wahrheit nur das darin politisch Gewollte oder Gutierte bezeichnen. Um die Sache, die ein Begriff erfasst, zu verstehen, und gerade Adorno führt es immer wieder vor, sind zunächst die Bestimmungen entscheidend, die dem Begriff im gesellschaftlichen Umgang tatsächlich zukommen. Ich verweise da hier nur auf seine zwei kleinen Büchlein über die philosophische Terminologie oder wie er da vorgeht, wie er die Bedeutung bestimmter Begriffe aus dem Alltag oder in der Ästhetik, wie er über Geschmacksfragen, über das Naturschöne und so weiter beginnt, um dann zu einem eigentlich dem Beginn konträren Ergebnis zu kommen. Fragen wir also in diesem Sinne nach der Bedeutung des Begriffs Autonomie. Wohlgemerkt, ich wiederhole mich, ich will nicht auf eine Definition von Autonomie hinaus, denn das genau wäre der Beginn dessen, was ich oben als Politik mit Begriffen gekennzeichnet habe. Wenn auch auf dem Niveau wissenschaftlicher Denkform, aber die, das am Rande konstituiert, genau jene Politik, ist deren Bedingung der Möglichkeit. Mit meinem Vorgehen bekomme ich natürlich sofort ein altbekanntes Problem. Verwendet wird der Autonomiebegriff in den unterschiedlichsten Zusammenhängen mit ebenso unterschiedlichen Bedeutungen. Um die Sache zu treffen, die dieser Begriff erfasst, muss er jedenfalls all diese Unterschiede auch erfassen, ansonsten bräuchten wir gar nicht erst anzufangen. Versuchen wir es und gehen eine Reihe von Bedeutungen durch. Beginnen möchte ich mit der, die man vielleicht als staatstheoretische bezeichnen könnte. Jeder weiß, was gemeint ist, wenn von der Autonomie des Rechts gegenüber dem Staat, der Autonomie des Staates gegenüber der Ökonomie und so weiter die Rede ist. Man kann natürlich bestreiten, dass es eine wirkliche Autonomie in diesen Beziehungen gibt. nicht in Frage gestellt werden kann, dass die Verfassungen der westlichen Staaten von dem Gedanken getragen sind, dass damit Gesellschaft funktioniert, es geboten ist, den Staat unabhängig von ökonomischen Partialinteressen und das Recht wiederum unabhängig von der Exekutive und so weiter zu organisieren. Also da hinten, das stört mich beim Reden. Um im Politischen zwar zu verbleiben, aber eine demgegenüber nahezu konträre Bedeutung von Autonomie zu liefern, sei auf politische Bewegungen verwiesen, die sich aus einem existierenden Staatsverband lösen wollen. Sie bezeichnen die Gebiete, für die ihnen das ansatzweise gelungen zu sein scheint, oft als autonom und wollen damit so etwas wie eine Übergangsperiode kennzeichnen, die so lange gilt, bis das Ziel, einen anerkannten Staat zu repräsentieren, tatsächlich erreicht ist. Dabei spielt keine Rolle, ob diese Vorstellung realistisch oder halluziniert ist oder auf welchen politischen Grundlagen sie aufbaut. In den 1980er Jahren sprachen etwa in diesem Sinne die, die sich damals auch von ihrem Selbstverständnis her Autonome nannten, gerne von einem befreiten Kreuzberg, und denselben Begriff von Autonomie haben heute zweifellos auch noch die, die von Ausländer- bzw. judenfreien Zonen im Osten Deutschlands sprechen. Verlassen wir die Politik, kommen wir zur Ästhetik, zu Adorno. Autonomie der Kunst meint bei ihm, dass diese sich von zweierlei frei zu machen, in Distanz zu setzen habe, um ihren Auftrag, die Kritik der verkehrten Gesellschaft, erfüllen zu können. Da sind zum einen die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, wie sie an der Oberfläche erscheinen, und zum anderen der Künstler selbst als Person. Postuliert wird von Adorno in diesem Autonomiebegriff das Einlassen auf die Sache, die das Kunstwerk ist, selbst, auf dessen innere Logik, die dann, so seine Erwartung und Hoffnung, eine Eigendynamik, mit anderen Worten eine Autonomie, entfaltet, in der sich die Erkenntnis der Unvernunft des Ganzen bahnbrechen kann. Dazu wäre natürlich sehr viel mehr auszuführen, aber das möchte ich der Diskussion oder anderen überlassen. Ich will im Ästhetischen verbleibend sofort zum Autonomiebegriff bei Sartre übergehen, der dem von Adorno und dem des Staatstheoretischen sowieso eine weitere Perspektive hinzufügt. Die Grundlage, auf der Sartre Flaubert als einen Künstler analysiert, der sich das Ausleben seiner Neurose zum alleinigen Lebenszweck erkoren hat, ist die Vorstellung von der Autonomie seiner selbst. Weil Flauberts Roman, zum Beispiel Madame Bovary, wie Sartre in allen Details, habe ich vorhin schon erzählt, in seinem Spätwerk, Idiot der Familie heißt, ist der Titel, präzise darlegt, zum einen diesen Autonomieanspruch, den man durchaus auch als Wahn oder als, wie Sartre auch erörtert, Ideologie bezeichnen kann, perfekt einlöst, zum anderen darin, von den meisten seiner Leser genau verstanden wird, und das Buch war ein riesiger Erfolg, lässt sich mit Sartre folgern, dass ab der Mitte des 19. Jahrhunderts im Bürgertum die als Autonomie rationalisierte Neurosenwahl unter anderem bis heute als Souveränitätswahn auftretend endemisch wurde. Auch über diesen Begriff von Autonomie bei Sartre wäre intensiver zu diskutieren, vor allem im Hinblick auf das weit verbreitete, nicht zuletzt von Adorno geteilte Missverständnis, Sartre hypostasiere das Subjekt, aber darum geht es mir ja nicht, sondern um den Begriff als solchen. Natürlich, Autonomie hat in allen Beispielen etwas mit Unabhängigkeit zu tun. Darauf hätte man auch schon kommen können, wenn man nur einfach versucht hätte, den Begriff wissenschaftlich zu definieren. Ebenso klar ist, dass die Unterschiedlichkeit der genannten Autonomiebestimmungen sich zu einem großen Teil daraus erklärt, dass nur die Sachverhalte in Bezug auf die Autonomie besteht bzw. bestehen soll, stark differieren. Aber das hilft ja auch nicht weiter, denn keinem, der gewohnt ist, Definitionen zu konstruieren, dürfte es schwerfallen, diese so zu fassen, dass die Unterschiedlichkeit in dem, wovon Autonomie alles unabhängig zu sein behaupten kann, in ihnen berücksichtigt sind. Eine weitere Frage ist, ob nicht, auch und gerade aufgrund der Unterschiedlichkeit der gewählten Beispiele, in dem Begriff der Autonomie inhaltlich mehr und noch anderes steckt als Unabhängigkeit von irgendetwas der Form nach. In diesem Sinne beinhaltet Autonomie immer auch so etwas wie Selbstbewegung. Um das zu erkennen, hätte es der Aufzählung obiger Beispiele aber ebenfalls nicht bedurft. Die Etymologie des Begriffs, also heißt ja im Grunde in sich selbst setzen, diese allein schon verweist darauf, dass mit Autonomie ein Prozess gemeint ist, in dem etwas aus sich selbst heraus weitestgehend unabhängig von anderen Prozessen und Zuständen geschieht. Doch nun, nachdem das alles geklärt ist, wäre eine Frage an den Begriff zu stellen, die für jede Definition von vornherein ohne jedes Interesse ist. Also ich meine mit Definition jetzt, wie wir gewohnt sind, wenn wir wie wir das an der Uni gelernt haben, von wissenschaftlich zu definieren. Diese Frage kann unmittelbar aus Sartres Existenzphilosophie eruiert werden und lautet: Kann es in dieser Welt, nimmt man Gott und die Natur als solche einmal aus, sie werden normalerweise ja auch nicht als autonom bezeichnet, selbst wenn der Autonomiebegriff, sobald er existiert, auf sie übertragen werden kann. Also nochmals, kann es in dieser Welt außerhalb von Gott und Natur überhaupt Gebilde geben, die sich aus sich selbst bewegen können? Die Antwort Sartres auf diese Frage und ihr mit guten Argumenten zu widersprechen, dürfte äußerst schwer fallen. Und die Antwort lautet: Nur der einzelne Mensch kann als ein Wesen betrachtet werden, das Bewegung aus sich selbst erzeugt. Die Institution Staat zum Beispiel funktioniert nur, prozessiert nur, ist autonom nur, wenn sowohl seine Exekutoren, etwa seine Beamten, als auch die Staatsbürger als je Einzelne, als je ihn Bewegende, für die ihm entsprechende Reproduktion sorgen. Ein den Einzelnen übergreifendes, sich wie ein Perpetuum mobile aus sich selbst bewegendes Gebilde kann es von Natur aus, ob als Staat oder sonst etwas, nicht geben. So etwas existiert nur für Magier oder Mystiker oder auch Wahnsinnige. Wir haben also eine Bestimmung im Begriff von Autonomie ermittelt, die jeder ihrer wissenschaftlichen Definitionen von vornherein entgehen muss. Autonomie ist als ein gesellschaftlich, also allgemein existierender Sachverhalt nur denkbar, wenn sie im einzelnen Subjekt die Bedingung ihrer Möglichkeit findet, sodass gezeigt werden kann, wie etwas logisch Unmögliches praktisch sich dennoch, wie in obigen Beispielen, als tatsächlich gegeben darstellen kann. An dieser Stelle wäre, um die alles andere als marginale Dimension dieser Frage nach der Beteiligung des Subjekts in dem zu erfassen, was Autonomie bedeutet, an Kafkas Romane zu erinnern. Und Sartre beweist, wenn er über Kafka spricht, aber nicht nur hier, dass er genau erfasst hat, worum es in dieser Frage geht. Kafka hebt ins Bewusstsein, was Autonomie für Menschen bedeutet, denen es verwehrt ist, das Handeln von gesellschaftlichen Institutionen als Resultat des Handelns einzelner Menschen zu begreifen, weil doch, wie festgestellt, dies logisch zwar unmöglich ist, aber empirisch eindeutig dennoch, in dem juristischen Prozess etwa, dem sich Franz K. ausgesetzt sieht, so und nicht anders der Fall ist.
Entschuldige.
Ja. Also ich mache jetzt weiter. Ne? Ohne dies an obigen Beispielen jeweils durchzuexerzieren, sollte offensichtlich sein, dass sich die Unterschiedlichkeit der einzelnen Fälle auch daraus ergibt, in welcher Form die Autonomie jeweils auf das empirische einzelne Subjekt bezogen ist. Wobei, und diese Feststellung darf ich unter uns als Selbstverständlichkeit voraussetzen, da ich kaum davon ausgehe, hier auf Mystiker zu treffen. Es kann, das bisherige zusammengefasst, innerhalb von Menschen geschaffener Gebilde wie dem Staat, so in Politik, Ökonomie, Kunst und erst recht in Wahnvorstellungen, keine Autonomie geben, die nicht in irgendeiner Form ihnen, aus welchen mehr oder weniger triftigen Gründen auch immer, vom einzelnen Subjekt zugeschrieben wird. Keine Autonomie, die nicht von ihm, dem Individuum, institutionalisiert worden ist und von ihm reproduziert wird. Selbst wenn ihm, wie Kafkas Romane vorführen, der Prozess, in dem dies geschieht, gedanklich und vor allem emotional nicht nachvollziehbar ist. Was aber ist die Bedingung der Möglichkeit der Existenz von gesellschaftlicher Autonomie im Individuum? Woraus generiert Autonomie sich in ihm, sodass sie auf gesellschaftliche Institutionen übertragen, in ihnen zur Geltung kommen kann? Um sich der Antwort zu nähern, ist es hilfreich, indirekt vorzugehen. Nehmen wir einmal an, der einzelne Mensch, zumindest dessen beobachtbares Verhalten, wäre durchweg entweder von seinen Genen oder seinen Umwelteinflüssen oder beidem in irgendeiner Kombination vollständig bestimmt. Ihm, dem Individuum, wäre im Gegensatz zum Staat, der Ökonomie, der Ästhetik und so weiter, gar keine, also ihm, dem Individuum, gar keine Autonomie zuzusprechen. Im Resultat stünde dann eine Gesellschaft, wie Niklas Luhmann sie beschreibt. Sie funktioniert durch eine Reihe gegeneinander autonomer, sich selbst reproduzierender Subsysteme hindurch, auch ohne Menschen. Diese könnten durch Roboter ersetzt werden, was aber unnötig ist und mit viel zu hohen Kosten verbunden wäre, da ja die empirischen Subjekte sich sowieso längst schon so verhalten. Um unser Problem zu lösen, können wir nun fragen, von was im Individuum Luhmann in seiner allgemeinen Systemtheorie abstrahiert. Oder auch anders, aber auf dieselbe Antwort hinauslaufen. Was eigentlich unterscheidet den Menschen von einem lernfähigen, sich aus sich selbst heraus bewegenden Roboter? Die Antwort scheint einfach, gegen sie wird aber nahezu durchgängig in dieser Gesellschaft verstoßen. Einen Roboter kann man so konstruieren, dass er autonom agieren kann. Der Roboter aber kann auch in dieser seiner Autonomie nur wiederum Roboter oder auch sonst alles Mögliche, aber keinen Menschen konstruieren. Wie immer man das, was der Mensch seinem Begriff nach ist, bestimmt, darin einen Roboter mit eingebauter Autonomie zu konstruieren oder irgendetwas anderes, ist der Mensch eines mit Sicherheit nicht autonom, sondern frei. Ohne Anerkennung dieser Differenz zwischen Freiheit und Autonomie hätte der Begriff Autonomie keinerlei eigene Existenzberechtigung. Er könnte umstandslos mit Freiheit synonym gebraucht werden. Von genau dieser Freiheit also abstrahiert Luhmann, wie Wissenschaft in ihren Definitionen generell, wenn sie über Gesellschaft reden. Diese Freiheit benennt, wie implizit auch immer, eine Sache, und zwar unterschiedslos bei allen, die den Begriff Autonomie auch wie immer verwenden, handelt es sich um Wissenschaftler, Künstler, Philosophen oder normale Bürger, die jeder Autonomie vorangeht und ohne die sie als wie immer bestimmte Autonomie gar nicht erst in die Welt treten kann. Es ist nun klar, hoffe ich, was der Staatstheoretiker meint, wenn er von einem freien Rechtsstaat etwa spricht. Er identifiziert jene Freiheit, wie der oben angeführte politisch bewegte Autonome ja erst recht, mit Autonomie. Besser, psychoanalytisch gesprochen, er verschiebt seine Freiheit von seinem Inneren in ein Außen. Eine Verschiebung, die Sartre in seinem Hauptwerk, Das Sein und das Nichts, im Begriff der Unaufrichtigkeit zu fassen versucht. Dass währenddessen offensichtlich auch eine Verkehrung stattfindet, weil ein individuell besonderes Phänomen, die Freiheit, mit einem gesellschaftlich allgemeinen, also mit Autonomie, einfach kurzgeschlossen wird, ist so dermaßen tief in dieser Gesellschaft verankert, dass es weder Ihnen, dem Staatstheoretiker oder Autonomen, noch sonst jemandem überhaupt auffällt. In den beiden der Ästhetik entlehnten Beispielen oben, bei Sartre und Adorno und deren Begriff von Autonomie, findet sich diese Verkehrung nicht. was aber alles andere heißt, als dass Künstler generell vor ihr gefeit wären. Im Gegenteil. Wenn sie auf ihre Werke reflektieren, reden sie meist mehr oder weniger nichtssagend von der Freiheit der Kunst, statt sich auf deren Autonomie und damit ihre Differenz zur Freiheit einzulassen. Das Problem, um das es ja im Grunde philosophiegeschichtlich geht, ist das Problem zwischen Besonderem und Allgemeinem, zum Beispiel im aristotelischen Begriff der Gattung, wo man eben sagen oder fragen kann, hier ist ein Mensch, was ist aber der Mensch? Gibt es deswegen, weil es den einzelnen Menschen gibt, auch den allgemeinen Begriff der Mensch? Oder findet dort nicht eine Übertragung, eine Verschiebung statt, dass etwas Allgemeines, Nominales für real behauptet wird, eine Behauptung über Realität? Wenn man fragen kann, gibt es das überhaupt, der Mensch? Und diese innere Differenz, die wird hier eigentlich verhandelt. Wir haben also folgendes Problem. Im einzelnen Subjekt ist etwas in sich Verdoppeltes angelegt, das im Außen als identisch gedacht werden kann und gedacht wird. Freiheit und Autonomie wird im Politischen wie im Ästhetischen von nahezu allen Beteiligten als Einheit, als ein und dasselbe gedacht. Diese Identität aber im Inneren des Subjekts eine Differenz aufweisen muss, die es erst ermöglicht, von Autonomie im Allgemeinen, unterschieden von Freiheit im Besonderen, reden zu können. Von einer Freiheit also, die, anders als die Autonomie praktisch, nur im Subjekt, also in keinem Objekt, keinem Außen, weder logisch noch praktisch überhaupt existieren kann. Also, Freiheit, irgendetwas anderes als der einzelne Mensch, kann nicht frei sein. Die Frage ist eben, wenn Adorno und Marcuse polemisieren gegen Sartre mit einem Begriff, mit einem Begriff von freier Gesellschaft. Und vor dem Hintergrund dieser Fragen betrachtet, muss man tatsächlich fragen, was kann das heißen? Kann Gesellschaft als Allgemeinbegriff frei sein? Was kann das? Eigentlich aus Sartres Perspektive ist dieser Begriff ein Unding in sich selber. Diese zugegebenermaßen etwas lang geratene Einleitung in den Begriff der Autonomie war meiner Ansicht nach notwendig, um über Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Sartre und Adorno in einer, wie hier gebotenen Kürze, sinnvoll reden zu können. Die Ausführlichkeit halte ich auch deshalb für verzeihlich, weil ja, en passant gewissermaßen, zumindest zwei Gemeinsamkeiten darin schon deutlich gemacht werden konnten. Da ist einmal die Ablehnung des wissenschaftlichen Verfahrens der Begriffsbildung für die zentralen, die gesellschaftlichen Beziehungen betreffenden Sachverhalte und zum anderen das Verhältnis zwischen Freiheit und Autonomie in diesen Beziehungen als einer ihrer zentralen Gegenstände. Auch ein Unterschied wurde in den beiden Beispielen oben in Bezug auf die Ästhetik schon benannt. Für Adorno ist das Einlassen auf eine vom Künstler selbst und den gesellschaftspolitischen Evidenzen sich in Distanz setzende Autonomie ein Postulat. Für Sartre ist der Versuch, Autonomie in einem Kunstwerk realisieren zu wollen, ein neurotisch bedingter Wahn, in dem, wie Flaubert's Bovary zeige, eine hochkomplexe Realität zwar in beeindruckender stilistischer Reduktion dargestellt werden, darin aber kaum mehr zum Ausdruck bringen kann, als den in der bürgerlichen Klasse gesellschaftlich verallgemeinerten Größenwahn. Damit ergibt sich sofort eine neue Schwierigkeit. Dieser Unterschied, so konträr ich ihn hier auch zu formulieren versucht habe, ließe sich ohne große gedankliche Anstrengung auch in eine Gemeinsamkeit überführen, in der zumindest nicht mehr von sich ausschließenden Auffassungen die Rede sein kann. Denn Adornos Autonomiepostulat ist ja alles andere als pathetisch, alles andere als affirmativ zu verstehen. Alle seine Gedanken zur Ästhetik formulieren die Erkenntnis, dass nur das Einlassen auf die und die Anerkenntnis der Autonomie der Kunst, allgemein gesprochen, dass nur der Vorrang des Objekts es überhaupt ermöglicht, die falschen Autonomien dieser Gesellschaft in Staat, Ökonomie, Kultur und so weiter erfahrbar zu machen und wahre Freiheit erkennen zu können. Auf der anderen Seite interpretiert jeder Sartre völlig falsch, wer behauptet, wie Adorno das allerdings getan hat, für jenen sei die Autonomie der Kunst nichts als ein Ideologem der bürgerlichen Gesellschaft, das destruiert gehört, indem man sich politisch eindeutig, auch und gerade im Werk selber, positioniere. Wenn Sartre etwa das erste Buch im zweiten Teil seiner Studien über Flaubert unter das Motto stellt, was ist das Schöne anderes als das Unmögliche, aber auch sonst in all seinen Überlegungen zum Kunstbegriff, erweist sich, dass Sartre eine Eigenständigkeit der Kunst alles andere als leugnet, ihr also durchaus einen besonderen Wirklichkeitsbereich mit eigener Logik zuschreibt. Und dass Sartre in seinen Romanen und Theaterwerken keine Lehr- oder Thesenstücke à la Brecht geschrieben hat und Propaganda erst recht nicht betreibt, ist auch Adorno aufgefallen. Man könnte im Hinblick auf diese Gemeinsamkeit davon sprechen, dass ein Unterschied hier nur in der Perspektive besteht. Sartre geht vom als frei erkannten Subjekt aus, um das Ästhetische zu erfassen, Adorno vom ästhetischen Objekt, damit darin das Subjekt sich selbst als frei erst erkenne. Daraus folgen zwar eine Reihe von Unterschieden, nicht nur in den Formulierungen, sondern auch solche, die sich sachlich begründen lassen und sich nicht nur als bloße Denunziation, wie die, Sartre sei ein folgsamer Schüler Heideggers oder ein Dezisionist gar gewesen, beiseite schieben lassen. Als Beispiel ließe sich hier anführen, dass Adorno jeder positiven Bestimmung des Subjekts, natürlich zu Recht, äußerst misstrauisch gegenübersteht, da dies normalerweise die Verdinglichung des Individuums hervorbringt, wie sie für die Psychologie, über die Soziologie bis hin zur politischen Ökonomie kennzeichnend sind. Und für Sartres Philosophie ist es in der Tat konstitutiv, dass Wirklichkeit ausgehend von positiven Bestimmungen im Subjekt darzustellen, also Freiheit erzeugt Verantwortlichkeit, diese Verantwortlichkeit wird dann weiter aus zu Verbindlichkeit und so weiter, das sind alles positive Bestimmungen, die Sartre in seinem Hauptwerk gibt über dieses Subjekt, aber er entfaltet hier nur solche, die selbst bei schlechtester Absicht nicht als Verdinglichung des Individuums zu bezeichnen sind, denn in ihnen ist und bleibt begrifflich, nicht gesellschaftlich, das ist ganz wichtig, die Freiheit konstitutiv. Ich erachte diese Differenzen jedenfalls nicht als sonderlich gravierend, im Gegenteil, ich bin davon überzeugt, dass man, je mehr man sich auf den philosophischen Entwurf Sartres einlässt, und das habe ich auch schon am Anfang dargestellt, die erkenntnistheoretischen, ästhetischen, nicht aber, um das an dieser Stelle auch nochmal zu betonen, die politischen Gegensätze umso geringer werden, die sich zumindest nicht gegenseitig ausschließen. Dennoch, es gibt in diesem Verhältnis eine Differenz zwischen Sartre und Adorno, beziehungsweise jetzt der kritischen Theorie allgemein, die sich auf diese Weise einfach nicht auflösen lässt und worin auch die politischen Gegensätze, die man zu Sartre haben muss, ihre Ursache haben. Und jetzt muss ich wieder so etwas wie einen Sprung machen, um diesen Gegensatz tatsächlich hervorkehren zu können. Dazu habe ich mir ein Bild von Edouard Manet genommen, das diese Sonntagsgesellschaft auf ihre Einladung zu dieser Konferenz benommen hat. Das heißt Frühstück im Grünen, glaube ich. Und muss man jetzt nicht unbedingt kennen, man kann es hin. Aber ich hoffe, es wird jetzt trotzdem deutlich, auch selbst wenn das Bild hier nicht vorliegt, was ich da rausgeholt oder glaube, da herausholen zu können. Der Eindruck, der sich mir als erstes aufgedrängt hat, als ich das Bild zum ersten Mal sah, ist, dass einer Ungezwungenheit, die ich darauf zurückführe, dass es Manet hier gelungen ist, ein erotikdarstellendes Bild zu malen, das den Gedanken an Scham, der ansonsten die Erotik immer, und sei es als Schamhaftigkeit oder Schamlosigkeit begleitet, so in dieser Form gar nicht aufkommen lässt. Und dennoch, so sehr gerade diese Ungezwungenheit für mich darauf beruht, einen Raum jenseits der Scham erfasst zu haben, die Scham selbst ist natürlich nicht im Nichts verschwunden. Anders als die Freiheit in Luhmanns allgemeiner Systemtheorie, bin ich versucht zu sagen. In einer Beziehung zwischen Menschen, um die es in diesem Bild ja geht, ist es schlechterdings ja auch unmöglich, dass nicht auch die Scham gegenwärtig ist oder Intimität in einer bestimmten Form. Wenn ich oben von der Freiheit als dem zentralen Unterschied zwischen Mensch und autonomen gesellschaftlichen Phänomenen geredet habe, so wäre zu ergänzen, die Fähigkeit, Scham zu empfinden oder besser, die Unmöglichkeit, die Scham in den Beziehungen zu seinen Mitmenschen ausschalten zu können, unterscheidet den Menschen von allen anderen Wesen und Dingen in gleicher Bedeutsamkeit wie, und das ist jetzt von mir gegen Sartre gerichtet, wie seine Freiheit. Ohne dass ich mich direkt auf Adorno berufen könnte, also es ist also vor allen Dingen deswegen gegen Sartre gerichtet, weil Sartre davon ausgeht, dass die Freiheit das Einzige ist, was den Menschen zum Menschen macht. Die Freiheit geht allem anderen voraus, den Begriff von Natur, den Begriff von Gesellschaft. Es gibt keinen Begriff, den ich wie auch immer essentiell erfassen kann, der dieser Freiheit vorausginge. Und meine Behauptung hier ist nun, ich habe mit dem Begriff der Scham etwas, was dieser Freiheit gleich, zumindest als gleichrangig betrachtet werden muss. Also ohne, dass ich mich direkt auf Adorno berufen könnte, aber Sartre missachtet in dieser Hinsicht, dass, wie die Scham exemplarisch zeigt, etwas in die Welt gesetzt sein kann, das sich von den Objekten, den Dingen an sich, die ansonsten dem Subjekt, dem für sich gegenüberstellt, das ist seine Sprechweise, die sich darin im konstitutiven Kern unterscheidet. Das Besondere an diesem Kern, was die Scham betrifft, ist, dass niemand wirklich anzugeben weiß, was diese Scham als solche eigentlich ist. Sie erscheint nur im Inneren des Subjekts als je besonderes Gefühl und im Äußeren in der jeweiligen Situation nur als Ausdruck verschiedener Sitten, Gebräuche, Bekleidungsvorschriften und vieles weitere mehr, aber nicht als sie selbst. Von der Scham als dem Angelpunkt zwischen Konfrontation von Subjekt und Situation, das ist so dieses Begriffspaar, was bei Sartre eine große Rolle spielt, lässt sich nur aussagen, dass sie, wie die Freiheit im Sinne Sartres typisch menschlich ist, sie in der Natur also nicht vorkommt, aber, und das ist entscheidend, für jedes Individuum, wenn auch in vollkommen differenter Ausprägung, dennoch verbindlich ist. So sehr Sartre, wie in diesem Fall zuzugeben ist, auch in der Lage ist, den gesamten Komplex der Scham in seinen inneren wie äußeren Erscheinungen darzustellen, also da geht er sehr oft drauf ein, vor allem in seinen Theaterstücken und Erzählungen, so entgeht ihm aber die Bedeutung ihrer Allgemeinverbindlichkeit. Er abstrahiert von deren, man kann es fast so sagen, bestimmungsloser Objektivität, die es als solche aber natürlich gar nicht geben kann. Seine Philosophie erfasst, kurz gesagt, das nicht, was in Manets Bild trotz seinem Nicht-Dasein dennoch nicht wegzudenken ist. Inwieweit diese im Subjekt allgemein verbindlich existierende Scham, die von Sartre vorgelegte Existenzphilosophie zumindest modifiziert, kann ich hier jetzt so weiter nicht erörtern. Es ist jedenfalls eines in dieser Hinsicht in aller Deutlichkeit zu betonen, der die Existenz eines der Konfrontation zwischen Subjekt und Situation oder Subjekt und Subjekt oder Ding an sich und dem für sich hinzutretenden Dritten behauptet, das gleichrangig neben die Existenz tritt, wie Sartre das fasst, ist für diese Behauptung beweispflichtig. Das folgt aus seinem gesamten philosophischen Entwurf, dass er zum Beispiel Hegel und Kant und Heidegger vor allem damit kritisiert, das hatte ich vorhin auch, als ich da über die Gattung gesprochen habe, angesprochen. Sartre würde sagen, es gibt kein Drittes in Beziehungen zwischen Menschen, wenn du dieses Dritte als etwas Existierendes behauptest, bist du beweispflichtig. Wenn du sagst, Gott existiert, musst du beweisen, dass Gott existiert. Ich brauche es nicht zu beweisen, dass Gott nicht existiert. Denn das ist eine Verallgemeinerung. Genauso wie Gesellschaft, Situation, alle Allgemeinbegriffe, die etwas Drittes in der Konfrontation zwischen Subjekt und Subjekt behaupten, müssen das beweisen. Und ich hoffe eben, mit der Scham etwas dargelegt zu haben, was dieses Dritte ist und bewiesen zu haben, dass es doch so etwas Drittes gibt. Also jetzt nochmal etwas wiederholt. Das heißt nichts anderes, als dass Sartre gegenüber jedem Recht zu geben ist, der im Sinne Kants das Transzendentalsubjekt, im Sinne Hegels den Geist, im Sinne Heideggers das Sein, im Sinne Luhmanns und aller Strukturalisten irgendeine systemische Grundstruktur und vieles andere mehr als allgemeinverbindliches, das Individuum überschreitendes Drittes zur Grundlage seines Denkens macht. Bei derartigen Überschreitungen handelt es sich, wie Sartre es nennt, um Unaufrichtigkeiten oder, wie in der Behauptung der Existenz Gottes, um glatte Lügen. Hinter diese Erkenntnis führt einfach kein Weg zurück. Um langsam zum Verhältnis von Freiheit und Autonomie zurückkommen zu können, will ich nun, statt von der Scham, die ich für ein Phänomen ansehe, das jene Beweispflicht, von der ich gesprochen habe, erbringt, habe ich ein paar Mal schon gesagt, will ich jetzt mal nur von etwas ganz anderem reden, angeblich ganz anderem, nämlich vom Geld. Alles, was ich zur Scham gesagt, ausgeführt habe, lässt sich bruchlos auch auf das Geld übertragen, mit einem entscheidenden Unterschied. Verankert ist der konstitutive Kern des Geldes, seine Allgemeinverbindlichkeit, bei gleichzeitiger Unmöglichkeit angeben zu können, was das Geld eigentlich als solches ist. Kein Volkswirtschaftler konnte einem das bisher erklären, das hat da Georg Backhaus ganz recht. Nicht wie die Scham nur im Inneren, wie Äußeren phänomenologisch vermittelt, sondern nur im Außen des Individuums, erstmal auf den ersten Blick. Hier erscheint es empirisch direkt, eindeutig und objektiv, ablesbar in unseren Kontoauszügen auf der Bank. Wie ein Naturging, wie ein Ding an sich. Doch auch hier will ich mich nicht länger aufhalten, sondern sofort zum alles entscheidenden Punkt kommen. Mit der Verwandlung von Geld in Kapital ist die gesellschaftliche Wirklichkeit nun aber nicht mehr anders beschreibbar, als existiere in ihr ein autonomes Supersubjekt, das aus sich heraus alles bestimmt, was die Subjekte, denken und tun. Freiheit löst sich in dieser vom Kapital bestimmten Gesellschaft tatsächlich auf in strukturale Autonomie. Daraus folgt zum einen, eine Darstellung, die das Kapital nicht als automatisches Subjekt darzustellen vermag, verfehlt die Wirklichkeit, aber in dem gleichen Maße zum anderen, wie sie diese gesellschaftlichen Prozesse adäquat erfasst, also richtig erfasst, wird dieselbe Darstellung zutiefst unwahr, wenn es ihr nicht gleichzeitig gelingt, den genetischen Grund offenzulegen, der das Kapital zu diesem Subjekt, zum Weltsouverän, erst machen kann. Und dieser Grund kann in nichts anderem bestehen, als in den Entscheidungen jedes einzelnen Subjekts, seine Freiheit in die Autonomie des Kapitals, psychoanalytisch gesprochen, zu verschieben, um sich auf diese Weise seiner Verantwortung dafür zu erledigen, die ihm autonom gegenübertretende Macht aufgrund freier Entscheidung zuvor legitimiert zu haben. Wenn denn der Beweis gelingt, dass mit dem Kapital ein historisch einzigartiges Gebilde entstanden ist, das, wie die Scham zum Beispiel als Beispiel, ich sage jetzt nicht, das Kapital ist aus der Scham entformt, das sind zwei völlig verschiedene Dinge, neben die leibliche Existenz des Individuums als ein real nachweisbares Drittes hinzugetreten ist, dann werden der Staat, die Ideologie und nicht zuletzt die Ästhetik im Allgemeinen sowie die Kunst im Besonderen zu vermittelnden mit anderen transzendentalen Verallgemeinerungen wie Gott, dem Geist, der Natur, der Liebe, die Kommunikation und vieles andere mehr nicht mehr vergleichbaren Begriffen. Wenn man wie Sartre ein derartiges Drittes das er als solches natürlich kennt. Er weiß, was Vermittlung in der Hegelschen Begriffslogik bedeutet. Und Wesensbestimmungen, solange sie die nur die Sache treffen und nicht dem Menschen, der menschlichen Freiheit vorgeordnet werden, lässt das alle gelten. Er dieses Dritte aber ablehnt, sofern sie die Existenz auf der gleichen Ebene bestimmen sollen wie die Freiheit, also aus ganz anderen Motiven ablehnt als der Poststrukturalismus, der von keinem vermittelnden Dritten mehr etwas wissen will, dann sind die Gründe dafür zwar, nämlich weil diese Vermittlungen zu Existenzialien aufgeblasen und im Nationalsozialismus auf die Spitze getrieben, und das muss man immer berücksichtigen, er schrieb dieses Buch unter dem Eindruck der völlig zerfallenden französischen Gesellschaft 1942, dass diese zu Existenzialien aufgeblasenen, dieses aufgeblasene Dritte auf die Spitze getrieben, die Selbstlügen rechtfertigen, die die Subjekte in ein Sein zum Tode treiben. Das ist alles politisch und moralisch aller Ehren wert, aber man fehlt damit offensichtlich die Realität, in der wir leben. Und das führt bei Sartre dann unter anderem zu einem Engagement für Politiken, für die gerade diese Lügen weiterhin konstitutiv sind, die er vorher abgelehnt hat. Aber nicht nur, zusammengefasst, weil man ohne die Kenntnis der Prozesse, die die Autonomie des Kapitals über uns als dessen Subjekte konstituiert, sodass es als automatisches Subjekt, als weltsouverän auftreten kann, oder die Autonomie des Staates von der Ökonomie ermöglicht, die ja als solche im Vergleich zu früheren Zuständen und denen etwa in der islamischen Welt auf keinen Fall prinzipiell zu verurteilen ist. Nicht nur also, weil ohne die Anerkenntnis der Autonomie des Kapitals, natürlich als gesellschaftlicher Institution, nicht als Klasse von Kapitalisten verstanden, eigentlich überflüssig zu sagen, hoffe ich, wohl kaum eine adäquate Kapital- und Gesellschaftskritik zu formulieren ist. Und auch nicht nur, um derartige Fehlurteile, wie Sartre sie sich angesichts seiner Interventionen für die sogenannten nationalen Befreiungsbewegungen geleistet hat, bis hin zu dem von ihm für praktisch lösbar behaupteten Widersinn.